meine Frage geht an die linke Kritik, die Kai Schmidt aufnimmt. Und auch an sozusagen an die Kritik Kai Schmidt selbst an Amerika. Und zwar scheint mir so, als ob Amerika absolut nach dem Paradigma, was er sozusagen beschreibt, funktioniert. Und dass die Kritik sozusagen nur dadurch zustande kommt, dass sie einer bestimmten Ideologie folgt, also bestimmte Aussprüche ernst nimmt, wie Just Politics, die aber letztendlich nicht gerechtfertigt ist, weil für Amerika selbst spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie nun die Seite der Iraker unterstützt oder jene Seite der Iraker unterstützt. Für Amerika selbst spielt nun eine Rolle, dort gibt es einen Feind, dort gibt es das andere. Und diese Bestimmung führt zu einer Grenze, zu einer Souveränität, die innerhalb dieses Systems die absolute Freiheit und Liberalität garantiert und Frieden auch. Und dass es tatsächlich so funktioniert, sieht man auch immer, wenn man die USA bereist. So, man sieht sofort, man kriegt sofort mit, man ist ein Fremder, man kriegt sofort mit, man hat dort eigentlich keine Rechte. Wenn man drin ist, ist es anders, so, dann fühlt man sich sofort frei, aber von außen, und gerade Agam, der sich darauf beruht, bereist nicht mehr die USA und erkennt damit an, dass es auch für ihn das ganz andere ist. Also, selbst er wird in den Bann dazu. Aber damit etabliert er sich als das ganz andere. Also er kennt es an.
Er kennt es eben nicht an.
Doch, dadurch, dass er nicht einreist, erkennt das an, erkennt er die Grenze an. Wenn er sie nicht anerkennen würde, würde er einreisen und würde sagen, ja, ist mir doch egal, ob ich mir einen Fingerabdruck abgebe.
Ja. Ich denke, das Problem ist da, es ist halt so, dass ich denke, dass die linke Kritik und Schmidt reagieren auf eine gewisse Grundfigur der amerikanischen Ideologie, die man so oder so sehen kann. Zum Beispiel, es fällt auf, dass wenn man amerikanische Filme sieht, auch Hollywood-Filme oder Fernsehfilme und so weiter und so fort, also Massenkultur, ja, es gibt immer ein Typ, es gibt Verbrecher, ja, es gibt zwei Typen von Verbrechern grundsätzlich. Ein Verbrecher ist ein Gangster. Und in meisten Fällen, in absolut meisten Fällen, es ist ein guter Mensch, ja, eigentlich, ja, der, und wenn man sozusagen zu the bottom of line geht und sie fragt, warum er ein guter Mensch ist, dann kommt man zu Eindruck und zur Einsicht, dass er ein guter Mensch ist, weil er klare Ziele hat. Persönliche Ziele, die auch unter Umständen tatsächlich verstanden und erfüllt werden können. Ja? Zum Beispiel, er will viel Geld bekommen, ja? Um zum Beispiel etwas zu gründen, ein Geschäft zu gründen oder mit einer Geliebte durchzubrennen, ja, und so. Und er kann reüssieren oder scheitern. Aber er hat zumindest teilweise die Sympathie des Publikums, auch Bonnie Clyde, ja, haben Sympathie des Publikums, weil die menschlich sind und menschliche Ziele sind. Ganz anders werden behandelt die sogenannte Fanatiker. Der Typus des Fanatikers ist sehr typisch für amerikanisches Kino. Das ist der Mensch, der aus ideologischen Gründen handelt. Das heißt, er kann grundsätzlich nicht befriedigt werden, weil er handelt nicht aus realen menschlichen Zielen, Interessen und Wünschen und Begehren, sondern weil er indoktriniert ist. Zum Beispiel, er glaubt an Gott oder er glaubt an Gerechtigkeit. Und in vielen Fällen heißt es auch, ein Mensch, der hehre Ziele und sozusagen ehrbare Ziele verfolgt. Aber dieser Mensch muss vernichtet werden. Er muss vernichtet werden, einfach weil er niemals aufhört. Ja, der sozusagen, er gehört nicht dazu. Er hat nicht die Wünsche, die grundsätzlich endlich erfüllbar innerweltlich sind. Ja, jeder Mensch, der sozusagen außerweltlichen Anspruch stellt, ist entweder ein Betrüger, dann ist es nicht schlecht, zum Beispiel ein betrügerischer Priester, der nur sozusagen Kirchengelder aneignen will oder ja, also Gemeinde gründet, um die Leute einfach zu berauben. Das sozusagen, da kann man noch zu einem gewissen Kompromiss bewegen, ja, und das ist immer noch verzeihbar. Aber was unverzeihlich ist, ist eben reiner Idealismus. Weil dieser reine Idealismus führt schon an, das heißt, bricht aus dem Rücken des Ökonomischen. Und das ist das, was die Linke irritiert. Ja. Im Grunde, die amerikanische Ideologie funktioniert folgendermaßen, dass alles, was übersetzt werden kann, ins Ökonomische, das heißt, erreicht und befriedigt werden kann auf dem ökonomischen Gebiet, wird letztendlich akzeptiert. Es wird auch akzeptiert, ein Kampf gegen die Unterdrückung. Ein Kampf gegen die Unterdrückung bedeutet, dass die Menschen daran gehindert werden, ökonomisch zu realisieren. Es ist interessant, dass wenn man, als ich noch in der Zeit der Sowjetunion nach Amerika kam, kamen die ersten russischen Dissidenten da und Amerikaner waren verblüfft irgendwie. Ja? Weil sie haben immer gefragt, was konnten sie dort nicht erreichen, dass sie nach Amerika gekommen sind. Ja? Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die meisten, die nach Amerika kamen, vor allem die, die nach Amerika kamen, waren ziemlich erfolgreich. Das waren Professoren und so arrivierte Leute mit einem etablierten Background. Dann hat man sie so ziemlich schief angeschaut, das habe ich schon bemerkt. Weil solche Leute sind unverständlich. Ja? Wenn man unterdrückt ist, wenn man seine Familie nicht ernähren kann, wenn man sozusagen seine Kinder nicht in der, ja, in die Schule schicken kann und so weiter, dass man, dagegen kämpft man, das ist verständlich, man will sein Schicksal verbessern. Wenn man aber das alles kann, und das konnten die russischen Dissidenten zum Beispiel, das alles, und trotzdem weiterkämpft, ja, das beginnt schon unheimlich zu werden, ja, weil man fragt sich, aus welchem Grund und ob das zu irgendetwas Gutem führt, ja, im Endeffekt. Das ist das, wogegen sowohl die Rechte wie auch Linke weniger kämpft, als einen gewissen Unbehagen zum Ausdruck bringt. Ja, das heißt, zu dieser totalen Übersetzung alle Wünsche und alle Interessen ins Ökonomische. Und dann sagt ja auch zu diesem Thema Carl Schmitt, dass dass auch das idealistisch-ästhetische letztendlich, was auch die in der wirklichen Ordnung akzeptiert wird, das Idealismus, ja, romantische Idealismus, im Grunde eine Form des Konsums ist. Das heißt, eine Form, wie er sagt, der Überführung des metaphysischen und religiösen ins Erlebnis oder in Genuss, ästhetischen Genuss. Und dieser ästhetische Genuss ist nur ein Mittelweg oder Mittelpunkt am Wege der Überführung des metaphysischen und religiösen ins Ökonomische. Ja, er sagt sozusagen, ästhetische ist eine Zwischenstation zwischen religiösem und ökonomischem. Ja, das heißt, im Endeffekt ist die Romantik auch eine antikapitalistische Romantik, antibürgerliche Romantik, nichts anderes als ein konsumistischer Reinterpretation des religiösen und kulturellen Erbes, als letztendlich ins Akademische führen. Also die Antithese zwischen romantischen Kloster zum Beispiel und der wirklichen Gesellschaft ist eine illusione Antithese. In diesem Sinne, die einzige Antithese dem Kapitalismus, das bleibt, ist eben die politische. Und die politische Antithese wird hier so formuliert, dass man sozusagen auf seine seinsmäßige Lebensweise nicht verzichten will. Was ist aber eigentlich seinsmäßige Lebensweise? Diese ist irgendwie eine solche, die eben keine akademische ist. Ich glaube, irgendwie im Hintergrund steckt diese Idee, dass man der Übersetzung ins Ökonomische, widersteht, und zwar politisch widersteht. Und zwar politisch widersteht insofern, dass man erstens diese Übersetzung ablehnt, weil diese Übersetzung einem eine solche scheint, die die seinsmäßige Grundlage seiner Existenz untergräbt. Und zweitens, weil man davon ausgeht, dass man durch diese ökonomische Übersetzung schlicht und einfach verliert. Und dann sagt ja Schmidt, gut, das Problem der amerikanischen Ideologie besteht darin, Liberalismus besteht darin, dass man dazu aufgerufen wird, sein Niederlage, und das ist tatsächlich der Fall, ja, in amerikanischen Situationen, seine Niederlage als eine Gerechte zu akzeptieren. Ja, das heißt, wenn man nicht so geschaffen ist und wenn man nicht so ist, dass man reüssiert, sondern so ist, dass man untergeht, man ist trainiert, das zu akzeptieren. Ja. Er sagt, dass die politische Haltung darin besteht, das nicht zu akzeptieren. Und das ist der zweite sehr wichtige Moment. Ja. Das heißt, wenn ich ökonomisch verliere, ist es im Grunde legitim, denjenigen, der gewonnen hat, umzubringen. Ja. Warum? Ich bin berechtigt, diese Regel politisch abzulehnen. Das ist das zentrale Gedanke im Grunde, also nicht das zentrale Gedanke, das zentrale Hintergrund. Er denkt, dass der liberale Ideologie in Amerika ihre Erfüllung bekommen hat, darin besteht, dass alle aufgerufen werden, eben diese Spielregeln, bestimmte Spielregeln zu akzeptieren. Und er sagt, diese Spielregel zu akzeptieren, bedeutet eine seinsmäßig verankerte Lebensweise zu akzeptieren. Und sie bedeutet auch, die faktische Herrschaft deren zu akzeptieren, die sozusagen so existieren. Ja, das heißt, die Menschen, die so existieren, so beschaffen sind, dass sie bei dieser Spielregel gewinnen, werden herrschen. Weil sie werden Geld haben, das die anderen nicht haben. Ja? Und sie werden herrschen. Diese Herrschaft wird akzeptiert im Kapitalismus und im Liberalismus, weil man die Spielregel akzeptiert hat, nach denen sie dann gewonnen haben. Ja? Und man war sozusagen frei zu verlieren und zu gewinnen. Man hat verloren, man akzeptiert das. Okay. Aber gerade das Politische besteht darin, dass man noch einen Schritt machen kann und man kann diese Spielregel als solche abzulehnen und zu sagen, ich bin aber so beschaffen, dass ich sondern anderen seinsmäßigen Bedingungen florieren kann. Und die möchte ich verteidigen gegen diejenigen, die mir diese Regel aufzwingen. Ja? Zum Beispiel wie etwa sibirische Tiger. Ja? Man kann zum Beispiel eine Regel einführen, dass man dann reüssiert, wenn man der größte, ich weiß nicht, der größte Masse von Gras frisst. Ja? Dann gewinnen auch automatisch die Kühe, ja? Und sozusagen der Tiger bleibt hungrig. Dann sagt Tiger, nein, das ist eine politisch unbefriedigende Geschichte. Ja? Ich möchte für mein Recht eintreten, seinsmäßig anders, nach anderen Kriterien bewertet zu werden. Zum Beispiel nach den Kriterien des militärischen Mutes. Ja? Das sind auch Kriterien. Ja? Man nimmt das Schwert, ja, nicht wahr? Und verdient das Geld nicht auf der Börse, sondern indem man dieses Geld raubt. Ja. Übrigens, und das ist auch schwierig, ja, und auch viele scheitern dabei. Ja. Es ist nicht so, dass man sich keine Herausforderung stellt. Man stellt das immense Herausforderung. Und man kann auch verlieren. Aber ich würde sagen, ich bin gut bei Schwertkampf und nicht gut bei der Börsenspekulation. Warum muss ich dann eine Gesellschaft kritisieren, die sozusagen Macht und Herrschaft bemisst nach der Geschicktheit in der Börsenspekulation und Geschicktheit im Kampf, Schwertkampf, eine relativ niedrig einstuft. Ja? Aus politischen Gründen, nicht aus ökonomischen Gründen, aus politischen Gründen lehne ich so eine Struktur ab, ja? Weil sie nicht vorteilhaft ist für meine Lebensweise. Es ist nicht meine Art. Ja, es ist nicht, ich bin seinsmäßig nicht dafür geschaffen. Ja?
Aber ich würde sagen, das ist jetzt eher sozusagen ein Argument dafür wäre, dass Amerika gerade sozusagen nach den Schmidtschen Kriterien funktioniert, weil warum begehrt niemand auf, warum stellt sich niemand die Frage, weil die Souveränität als solche anerkannt wird. Und diejenigen, die aufbegehren, ohne zu wissen, dass sie aufbegehren, verlieren halt auch. So entweder sie werden, es gibt die Todesstrafe oder sie richten sich selbst zugrunde. Und so folgt jeder den Spielregeln. Und diese Kritik, die Kai Schmidt sozusagen übt daran, und der Verdacht, warum macht es niemand, warum begehrt niemand auf, die ist ja sozusagen, impliziert ja schon die Kritik an seinem eigenen System. Also weil er fragt damit, oder er wird sozusagen, wenn er diese Kritik stellt, immer der Möglichkeit Raum, immer zu sagen, also immer politisch zu sein und immer zu sagen, nee, aber das gefällt mir jetzt nicht. Ich setze mich jetzt als souverän, indem ich kämpfe und den anderen töte. Und dann würde es heißen, dass es sozusagen niemals zu diesem reinen Raum des Rechts oder des Friedens kommt. Also ich meine, die Theorie ist ja auch total paranoid. Also.
Ja, klar. Aber erstens ist es halt so, dass, das versuche ich zu zeigen auch im Buch, in meinem Buch über den Verdacht, ohne Paranoia keine Politik. Das war auch die spätere Meinung von Foucault einfach. Zweiter, aber ich bin einverstanden mit dem, was Sie sagen, das ist ja ganz klar. Die Sache ist nur die, also es gibt zwei Momente hier. Ein Moment ist allgemeine Art. Also Schmidt würde auch sagen, dass Amerika de facto nach seinem Modell agiert. Er würde aber sagen, dass Amerika zwar de facto nach seinem Modell agiert, aber ideologisch anders argumentiert. Und indem Amerika ideologisch anders argumentiert, führte dazu, dass die Leute statt zu beobachten, wie das Amerika de facto agiert, eher reinfallen auf die Argumentation und auf diese Weise gegen ihre eigenen Lebensinteressen agieren. Ja? Weil sie sozusagen, sie verfallen der Ideologie, statt die Praxis zu übernehmen. Ja? Also das eine. Das andere ist, dass er sicherlich und das sozusagen dieser Hintergrund erklärt sich schnell, wenn man bedenkt, dass er vor dem Bruch ja in 1933, also in Bezug auf, der, auf den salzerteilische Deutschland, doch in der Nähe von Ernst Jünger ja, und dieser Gruppe war. Und im Grunde, das war Ernst Jünger schreibt, sozusagen in der gleichen Zeit, irgendwann so 1931, 1932, im Grunde vieles erklärt, was hier Schmidt sagt. Na gut, und dann, wenn man Jünger liest, es gibt zwei zentrale Texte, die Deutschland mit Amerika direkt vergleichen und die Problematik der britisch-amerikanischen Imperialismus und sozusagen Liberalismus diskutieren. Das ist die totale Mobilmachung, die eigentlich war, auf der einen Seite, und Arbeiter. Und in beiden Büchern schreibt Jünger, dass die Deutschen schlicht und einfach unfähig sind, unter den gleichen Bedingungen wie Amerikaner effektiv zu sein. Er erklärt auch im ersten Schritt, im zweiten Schritt, warum die deutsche Gesellschaft in vielerlei Hinsicht sich nicht liberal genug ist, ist nicht vereinzelt genug, ist es nicht mobil genug, ist es das nicht genug, ist es jenes nicht genug. Das heißt, er stellt fest, dass die Deutschen unter den gleichen Bedingungen wie die Amerikaner verlieren. Und da sagt er schlicht und einfach, in der früheren Schrift über die Mobilmachung, er hat gesagt, die Deutschen mobilisieren sich langsamer als Amerikaner, weil es eine Gesellschaft ist, die ist konservativer, die ist unbeweglicher, die ist regionaler, die ist das, die ist jenes. Das heißt, man muss die Deutschen zwingen, das zu tun, weil sie von sich aus das nicht können. Das heißt, man muss durch eine strenge Diktatur diesen Mangel kompensieren. Wenn diese strenge Diktatur nicht eingeführt wird, dann verlieren sie Deutsche immer. Und das ist ein Argument, das sicherlich dann irgendwie, also für Jünger ist es dieses Argument egal. Ja. Also das, er ist sozusagen ein frei agierender Schriftsteller, irgendwann ist er. Und denkt absolut außerrechtlich und außermoralisch. Ja. Ein Lebenskampf gewinnt. Und dann stellt sich Schmidt die theoretische Frage, na gut, aber eine Diktatur einzuführen, im Grunde geht es darum. Ja. Eine Diktatur einzuführen, um Deutschland sozusagen wettbewerbsfähig zu machen, auch militärisch, bedeutet eigentlich eine unethische und gegenrechtliche Handlung. Ja, er ist sozusagen trainiert genug, um zu verstehen, dass es sich sozusagen um ein Verbrechen letztendlich handelt. Ja. Okay. Was Jünger nicht versteht. Dann sagt er, ja, um das aber zu rechtfertigen, muss er erklären, warum diese Handlung keine rechtliche, in diesem Sinne auch keine widerrechtliche ist, sondern eine rein politische, das heißt jenseits des Rechts getroffen durch die Ausnahmezustand. Das heißt, der Ausnahmezustand, die Problematik der Schaffung und der Wahrung der Souveränität, die selbst Grundlage des Rechts ist, muss zunächst einmal gewährleistet werden. Das heißt, der deutsche Volk muss eine politische Entscheidung treffen darüber, was seine Existenzberechtigung im Lebenskampf sichert. Dann erst, wenn dieser Ausnahmezustand normalisiert wird, also wenn die Souveränität etabliert wird und dieses Lebensrecht behauptet wird, dann kann man im zweiten Schritt sich fragen, was ethisch und rechtlich legitim ist oder nicht. Ja. Zunächst einmal stellt sich außer rechtliche und außer moralische Frage nach der Existenzverlängerung ja, eine gewisse seinsmäßig verankerte Lebensphase. Die zweite interessante Frage sicherlich ist, inwieweit diese allerdings sozusagen, inwieweit der Lebenskampf innerhalb einer, sagen wir, nationalsozialistischen bzw. kommunistischen Gesellschaft tatsächlich die Möglichkeit gibt, eine andere Auslese. Das heißt, Nietzsche sagt zum Beispiel, jede Gesellschaft praktiziert eine Auslese, ist durch diese Auslese eigentlich definiert. Und die bürgerliche Gesellschaft, die kapitalistische, liberale Gesellschaft, macht so eine Auslese. Also zur Herrschaft kommen die Leute, die schlau sind, hinterhältig, eben paranoid, verschlagen, unehrlich, ja, unzuverlässig, ja, falsch durch und durch und so. In einer Gesellschaft, militärischen Gesellschaft, wie es letztendlich Deutschland sein sollte, sind die ehrlichen Kämpfer, die ehrlich mit ihrem Schwert sozusagen und so weiter. Genauso kommunistische Gesellschaft. Ja. Nur die Reformen im Ostblock übrigens, die friedlich vonstatten gegangen sind, haben gezeigt, dass genau die gleichen Leute, die kommunistische Länder regiert haben, nach einer sehr kurzen Zeit der Wirren, unter dem neuen System reüssiert haben. Ja. Im Grunde, die Verunsicherung dauerte 2 oder 3 Jahre. Nach diesen 2, 3, maximal 4 Jahren, alle, die führende Positionen hatten, haben die bekommen. Und die haben die bekommen, was auch immer man dazu sagt, unter den fairen Beziehungen einer kapitalistischen Auslese. Sie waren einfach besser. Genauso kann man auch sagen, dass die zum Beispiel Denazifizierung bekommen haben, haben reüssiert in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele haben gesagt, naja du, die westdeutsche Gesellschaft ist total, also Elite, ist total frühere nationalsozialistische Elite. Das ist zum Teil der Fall. Nur, das waren die Leute, die wirklich effektiver waren. Das Gleiche aber ist der DDR, obwohl das verschwiegen worden war, mit kleiner Ausnahme der kommunistischen Kader, ja, die gebracht wurden aus Moskau. Alle anderen waren Mitglieder der NSDAP, ja, die dort Karriere gemacht haben. Das heißt, mit der Zeit beginnt man zu denken, dass verschiedene Formen der modernen Gesellschaften gar keine alternative Modelle der Auslese eigentlich vorschlagen. Diese Vorstellung von Nietzsche, dass man künstlich eine Gesellschaft schaffen kann, wo die Mechanismen der Auslese völlig anders werden können wie die übrige moderne oder wie die liberale Gesellschaft, diese Perspektive eine ganz andere Lebensweise, die ganz anderes selektiert, sozusagen, hat sich irgendwie trotz aller Experimente nicht bewahrheitet. Ja.
Aber das ist ja genau das Problem. Also das ist ja genau das Problem von Kerschmidt, dass er sozusagen die Waffengattung nicht anerkennt. Also er legt alles fest, nur die Waffengattung vergisst er und er vergisst, dass sozusagen das ideologische Schwert, die Propaganda vielleicht sogar das stärkste Mittel ist. Und auch bei Nietzsche ist es ja ein Paradox, weil einerseits spricht er von den unmoralischen Menschen als den starken und eigentlich guten Menschen und dann andererseits spricht er von den unmoralischen Menschen, die nicht ehrlich sind und so weiter, als die Schwachen, die sozusagen überlügen. Also beides führt letztendlich in dasselbe. Und
ja, das sieht auch Karl Schmitt, erwähnt das auch und sagt, der Propaganda ist eine typisch liberale Veranstaltung. Klassisch verständlich ist Theologie und liberal ist die Propaganda. Aber was das Schlimmste ist sicherlich, und das hat schon Junger bemerkt, also das ist von Junger abgeleitet, er sagt, dass die zunehmende Abhängigkeit der Waffenqualität von der wirtschaftlichen Leistung ist das Verhängnisvolle. Das heißt, die liberale kapitalistische Gesellschaft produziert einfach bessere Schwerter. Und dann die Funktion der Schwertkämpfer sozusagen, ja, wird nicht so wichtig. Ja. Die Waffen in der Situation einer entwickelten Wirtschaft und Es ist ganz klar, dass die entwickelte Wirtschaft ist eine liberale Wirtschaft. Ja, das heißt liberale in dem Sinne, dass sozusagen, was heißt die liberale Gesellschaft? Liberale Gesellschaft ist, wie Junger zu Recht sagt, ist eine Gesellschaft, die absolut mobilisiert sich zum Zwecke der Ökonomie. Ja, das heißt, Liberalisierung bedeutet die Befreiung oder Auslösung aus allen Bindungen und in Konstellationen, die einen verhindern würden oder ablenken würden von der ökonomischen Leistung. Man sozusagen befreit sich von der traditionellen Vorstellung der Familie, der Nation, des Standes und, um sozusagen flexibel und einsetzbar zu sein für die ökonomischen Zwecke. Das heißt, das Programm des Frieden oder der Liberation, ja, oder der Freiheit ist schlicht und einfach, man fragt sich, wozu? Ja? Und das Freiste, wie sozusagen das Schiff der Freiheit, wie zu Recht Marx gesagt hat, ist das Kapital. Ja? Marx hat es sehr gut beschrieben, also sozusagen das Freiste in der Welt ist das Kapital, ist das Geld. Geld ist am wenigsten gebunden an irgendetwas. Ja? Und das bedeutet, dass der Mensch, der frei sein will, muss wie Geld werden. Ja? Es muss sozusagen genauso zirkulieren, wie Kapital zirkuliert. Er muss sozusagen kapitalähnlich werden. Ja? Er muss sozusagen so sein wie das Kapital. Und die Freiheit ist sozusagen diese Kapitalisierung oder Selbstkapitalisierung oder innere Annäherung an das Geld und Kapital bei Menschen. Und dieser ist eben die Leistung, die liberale Kapitalismus vollbringt. Er befreit die Menschen in dem Sinne, dass er sie sozusagen frei einsetzbar macht. Im Vergleich zu einer solchen radikalen Freiheit bleibt jede Gesellschaft, die unfrei ist, ja, das heißt eine Gesellschaft, wo die Elemente der Bindung bleiben, die sozusagen die Menschen weniger einsetzbar machen, welche Art auch immer, ist diese Gesellschaft unterlegen. Ja, die Frage ist dann, wie eine solche unterlegene Gesellschaft auf die Herausforderungen des Kapitalismus reagiert. Entweder soll sie reagieren dadurch, dass sie selbst befreit, das heißt liberalisiert und völlig annähert an das liberale Modell. Das wäre ein Standardvorschlag, ja, sicherlich. Und oder, dass man einen Weg findet, sich von dieser Konkurrenz zu immunisieren. Das heißt, eine Möglichkeit schaffen, wo man sozusagen von der Konkurrenz selbst befreit wird. Das hat die Sowjetunion sicherlich gemacht, indem dort ein solches Potenzial, Zerstörungspotenzial an Waffen angesammelt worden war, dass Amerika und der Westen im Falle des Krieges tatsächlich zerstört werden könnten. In eine solche Gesellschaft zumindest immunisiert sich. Das heißt, auch wenn sie anderen konkurrieren, kann sie sich nicht erlauben, das nicht zu tun. Und dann aber entscheidet, entweder so zu bleiben oder der allgemeine sozusagen Trend anzunähern oder aufzunehmen, was Russland tatsächlich gemacht hat. Nur auf der anderen Seite, das war sozusagen eine freie Entscheidung, insofern, dass tatsächlich eine gewisse Immunisierung in Bezug auf die Konkurrenz, kapitalistische Konkurrenz, durch ein gewisses System der politischen Souveränitätsentscheidungen möglich ist. Ja, man kann sich vorstellen, die Schaffung einer solchen Situation einfach, eine solche Lage, die eine minimale Verfügung über Atomwaffen, Raketen und so weiter und so fort voraussetzt, ja, wo ein Land sich vor einer politisch und militärisch in Bezug auf die Bedingungen der Marktwirtschaft und Konkurrenz unter den Bedingungen der Marktwirtschaft immunisiert. Man kann sozusagen es auch anders machen. Ja. Und das ist eben das, was letztendlich Schmidt will. Ja. Er will für die Deutschen letztendlich ja, Bedingungen schaffen, wo sie an allgemeinen Konkurrenz unter der allgemeinen Bedingungen der Marktwirtschaft nicht teilnehmen müssen, wenn sie es nicht wollen. Ja. Das nennt man Souveränität. Ja.
Aber sie müssen. Also Russland ist ja auch gerade sozusagen daran kaputt gegangen, oder die Sowjetunion, dass sie gerade an diesem Punkt des Immunsystems überproduziert haben. Die wollten sich zu sehr immun machen und sind daran zugrunde gegangen, dass Waffen produziert wurden, die man letztendlich nicht mehr bezahlen konnte.
Also das ist eine sehr westliche Erklärung. Also wenn in der Tat, also wenn man im Land gelebt hat und aus der Innenperspektive das Ganze angesehen hat, man hat nicht diesen Eindruck.
Ja. Aber letztendlich haben die
man hat einen verloren. Anderen Eindruck.
Letztendlich haben die trotzdem verloren.
Das sieht nicht so aus. Interessanterweise, dass aus der Innenperspektive sieht das nicht so aus, dass sie verloren haben. Weil die Frage ist, wer hat verloren und auf welche Weise? Ja? Man hat sozusagen ein System mit einer herrschenden Klasse, die zunehmend unzufrieden war, also weil die Reformen kamen von oben, ja? Die wurden initiiert, nicht von unten, nicht um den Mangel und so weiter, sie wurden initiiert durch die Unzufriedenheit der herrschenden Klasse, der Nomenklatur, mit ihrer Position verglichen mit der westlichen. Ja? Weil die Leute hatten die gleiche Position wie im Westen, zum Beispiel leiten ein Ministerium, aber konnten ihre Kinder nicht nach Harvard schicken, konnten keine Villa kaufen, am Côte d'Azur und so weiter und so fort. Sie hatten sozusagen die gleichen Pflichten, aber weniger Rechte. Das war eine Weile okay, aber ich erinnere mich, weil ich dieses Milieu gut kenne, ja, ich, aus der sozusagen biografischen Zusammenhänge her, die waren zunehmend scharf, damit unzufrieden. Ja. Irgendwie zu Ende der 70er Jahre, das war fast eine Hysterie. Ja. Die ganze sozusagen Oberschicht, Upper Class, war im Zustand der absoluten Verzweiflung, ja, über ihre Lage. Und die haben diese Lage durch entschiedene Maßnahmen entschieden verbessert. Okay. Ja, okay, wobei die übrigen Bevölkerung genauso geht wie früher. Ja. Ich meine, für die Masse hat sich weniger was geändert. Sie leben sogar vielleicht durchschnittlich besser, als früher der Fall war, aber auch nicht so, dass diese Verbesserung dramatisch aussieht. Wo die einzige echte Veränderung war, in der Tat in der Position der herrschenden Klasse, die früher relativ arm war und jetzt extrem reich geworden ist. Es ist der einzige Veränderung, es ist nichts passiert.
Aber im Bezug auf das Schmidtsche Modell hat gerade sozusagen dieser Versuch, ein reines Modell der Souveränität ohne diese falsche Ideologie zu schaffen, eben verloren. Also mein Verlust oder das Verlieren war darauf gezogen, dass sozusagen auch in den kommunistischen oder in der kommunistischen Version nicht funktioniert hat.
Ja, das ist dann die Frage. Ja, das ist ein nietzscheanischer Einwand. Der nietzscheanische Einwand gegen Nietzsche selbst und gegen Carl Schmitt ist immer gültig. Ja. Das heißt, die sind sozusagen vergiftet durch die Liebe zur Wahrheit. Ja. Also sie verstehen nicht, dass die falsche Ideologie nützlich ist und unentbehrlich ist zur Weiterexistenz ja, eines politischen Systems. Ja. Wenn man plötzlich beginnt, dieses System zu durchschauen, ja, dann ist es nicht gut für den Menschen und für das System. Ja. Das heißt, amerikanisches System, wie jedes System überhaupt, ja, wie jedes System überhaupt, braucht eine Lüge, eine lebensfördernde Lüge, wie Nietzsche sagt, die ermöglicht sozusagen dieses System unter dem Schutz dieser Lüge, dieses System zu entwickeln. Er sagt das, er glaubt daran, aber gleichzeitig versucht er so etwas wie Wahrheit darüber zu sagen. Das ist die Berufskrankheit des Philosophen und des Theoretikers. Das kann man einem fast nicht vorwerfen, man kann das nur konstatieren. Die Frage ist nur, ob das, was er sagt, tatsächlich die Wahrheit ist. Ja? Das ist die, also ist das eine Beschreibung? Ich würde sagen, die Linke und die Rechte, also die, die jetzt in Kombination non gesagt haben bei der französischen Verfassungsdebatte, das ist zum ersten Mal, wo sozusagen der Schmidtsche Traum sozusagen in Erfüllung gegangen ist und Kommunisten und Le Pen zusammen betiert haben, ja, unter dem gleichen Programm. Das heißt, wofür haben sie eigentlich betiert? Also was verbindet Kommunisten und Le Pen? Über alles hinaus, was sie treibt. Das ist eben diese Unterscheidung zwischen politischem und politischem. Sie sind beide für das Politische, gegen das Unpolitische. Was ist die Verfassung? Die Verfassung war sozusagen eine Verfassung für die Depolitisierung Europas. Das war so eine, eigentlich war das eine merkwürdige politische Entscheidung zugunsten der Entpolitisierung. Das heißt, zugunsten der Einführung eines Systems in Europa, das kein politisches System ist, sondern ein Verwaltungssystem. Ja, das System einer ökonomischen Verwaltung, die nach ihrer Rationalität, ökonomischer Rationalität beurteilt und gemessen wird und nicht nach ihrer politischen Wirksamkeit. Dieser Projekt wurde aufgefasst, genau im Schmidtschen Sinne, als Projekt der Entpolitisierung, das bedeutet Amerikanisierung Europas. Das bedeutet letztendlich Anschließung Europas an das amerikanische Neoliberalismus. So wurde es in Frankreich diskutiert, wurde es in Deutschland nicht diskutiert. Aber in Frankreich lief die Argumentation des Nein-Lagers absolut auf der Linie der schmittischen Argumentation. Schmidt ist auch sehr populär in Frankreich, links und rechts. Das heißt, man hat gesagt, was die Regierung will, also was die Europa will, ist Depolitisierung des Souveränitätsbegriffs, Verwandlung der Souveränität in die Verwaltung, Administration. Ja? So, das war ein Votum gegen die Administration, gegen die Verwaltung, für die Behauptung einer politischen Souveränität. Soweit ist die Linke und Rechte interessanterweise einmütig. Die trennen sich die Wege nur, welche Art die Souveränität sein soll, das ist schon klar. Aber in dieser großen Diskussion oder dieser großen Auseinandersetzung zwischen politischem und unpolitischem, das heißt zwischen Verwaltung und Souveränität, nehmen Sie die gleiche Position ein, und das zeigt auch warum und erklärt, warum Schmidtsche Gedankengut sozusagen frei wandelt zwischen links und rechts. Ja? Weil beide sind sozusagen propolitisch, gegen liberal, gegen das ökonomische Modell, gegen das Verwaltungsmodell. Und gewissermaßen Europa ist sicherlich viel amerikanischer als Amerika. Wenn Europäer sagen, Europa und so weiter und so fort, de facto ist Europa gerade das, was Schmidt als Amerika betrachtet. Amerika ist es nicht. Amerika ist ein souveräner, imperialer Staat. Es ist ein Imperium. Aber Europa ist genau das, was er sagt, Amerika ist. Das heißt, eine entpolitisierte ökonomische Verwaltungsangelegenheit. Das kann man so sagen, ja. Das sagen sie vielleicht viele, ja. Sogar vielleicht er sagt das, ja. Was wir de facto sehen, ist was ganz anderes, ja. Es ist interessant, dass die ökonomische Lage Amerikas hat sich dramatisch verschlechtert in der Wurzeit. Dramatisch verschlechtert. Die war nie so schlecht wie der. Wobei sie nie so gut war wie bei Clinton. Und diese dramatische Verschlechterung hat sozusagen Amerikaner, sozusagen blieb Amerikaner nie verborgen. Ja? Sie wissen, dass sowohl die allgemeine wirtschaftliche Lage wie die wirtschaftliche Lage von jedem Einzelnen hat sich dramatisch verschlechtert. Die Marktbedingungen, unter denen Amerika funktioniert, haben sie dramatisch verengt. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, alle ökonomischen Kriterien haben sich extrem verschlechtert. Trotzdem wird Bush gewählt und massiv unterstützt. Und ohne jeden Zweifel von der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung. Ich glaube, wenn die Amerikaner tatsächlich alle gegangen wären zu Wahlen, der Sieg von Bush war viel, viel größer, als es der Faktor war. Und man fragt sich, warum? Es ist ganz klar, weil Bush eben de facto es geschafft hat, dass der ganze Diskurs vom Ökonomischen ins Politische zu überführen. Er hat sich positioniert, ganz eindeutig politisch-ideologisch, als jemand, der in einem Weltkrieg befindet, der diese Weltkrieg führt, eine Kriegspartei führt, eher noch weniger als alle anderen, die in seinem Namen sprechen, also Cheney und Rumsfeld und Rove und andere. Ja. Und jetzt Kandalisaras, ja, nach dem Paul gegangen ist. Die sind extrem ideologisch, ja, und die sprechen sehr, sehr deutliche Sprache im Sinne der Unterwerfung und Unterordnung der ökonomischen Interessen unter den militärischen politischen. Ja. Alle führenden Politiker sagen jetzt sozusagen, es ist nicht die Zeit, sozusagen über ökonomische Probleme zu sprechen. Ökonomische Probleme und Interessen müssen unterordnet werden unter den militärisch-politischen Interessen. Das heißt, er macht eine extreme Repolitisierung des amerikanischen Lebens und interessanterweise, genauso wie Schmidt beschreibt, die liberale demokratische Partei, die eben eine klassische Partei des, eigentlich die klassische Partei des Kapitalismus ist, also der liberale Kapitalismus, hat keine Argumente. Wenn man sieht, so eine Diskussion zwischen Bush oder Repräsentanten der Regierungspartei, der Republikaner und Demokraten. Demokraten machen immer eine lächerliche Figur. Immer. Weil sie immer sagen, ja, das geht doch zu weit und also kann das nicht wahr sein und es ist zu viel Geld verloren, es ist zu viele Menschenrechte nicht beachtet und das ist nicht das und jenes ist nicht das und so. Und wenn dann gefragt wird, und was sollen wir tun, die Antwort kommt und zwar wirklich. Das Gleiche aber besser. Ja? Das haben wir vor Schröder schon mal gehört. Ja? Das heißt, die haben keine Alternative. Ja? Die Liberalen haben in der Tat keine Alternative, wenn es um die Politik geht. Entweder Konservative haben das oder Kommunisten haben das, ja auch. Ja? Oder in diesem Fall ich weiß nicht, Islamisten oder auch immer, die haben politische Programme. Und die können mit diesen politischen Programmen auftreten und sie können auch die Leute mobilisieren. Aber Liberale können nur dann effektiv agieren, wenn alles friedlich ist und liberal. Dann ist es okay.
Die Frage wäre ja dann irgendwie, wenn wir, es gibt so eine Art Kampf zwischen Politik der einen Seite und Ökonomie auf der anderen Seite. Und wir haben verschiedene Phasen in der Weltgeschichte erlebt, sozusagen, also unterbinden vielleicht am stärksten, wo man versucht hat, jede Art von Konflikt in die Ökonomie zu übersetzen. Andererseits gibt es aber jetzt starke Rückübersetzungsbestrebungen, zum Beispiel, wo man jeden ökonomischen Konflikt in einen politischen verwandelt. Das heißt, die wirklich interessante Frage wäre sozusagen, wie ist dieses Verhältnis zwischen Ökonomie und Politik beschaffen? Ist das einerseits ein Krieg oder ist es ein Wettbewerb?
Na, es ist halt so, dass...
Oder ist es nicht, oder sozusagen irgendetwas dazwischen?
Ja, das kann man glaube ich, ganz erklären. Also, wir haben Jahrhunderte irgendwann, der Situation, bei der der Fluktuation und Distribution der Güter durch den Krieg stattgefunden hat. Ja, das heißt, es herrschte die ganze Zeit Krieg, das waren so feudale Zeiten und so weiter. Wenn ein Herr Geld wollte, weil er Geld nicht hatte, hatte die Armee bestellt, bezahlt auch irgendwann, einen Vertrag mit ihm gemacht, das ist Teil der Beute bekommen und ging in den Krieg gegen eine andere. Ja, das war die einzige Möglichkeit einer Zirkulation, einer Restitution der Güter. Das heißt, die Wirtschaft selbst konnte sich nur etablieren, weil diese Anwendung der direkten Gewalt zu Zirkulation und Distribution der Güter unterbunden war. Wenn ich einen berauben kann, dann macht es mir überhaupt Sinn, mit ihm zu handeln und zu verhandeln. Ja, das tue ich ja auch. Okay. Das heißt, dass im Grunde oder sozusagen in der Grundlage der kapitalistischen liberalen Wirtschaft so etwas wie eine absolute Gewaltanwendung liegt. Das heißt, eine Gewaltanwendung, die so stark ist, dass sie alle anderen Gewaltanwendungen unterdrückt. Das heißt, nur aufgrund eines absolutistischen Staates, das heißt, aufgrund einer absoluten Gewalt, die jede andere Gewalt unterdrückt und ausschaltet, ist die Ökonomie überhaupt möglich. Ja? Okay. Das bedeutet, dass diese Gewalt, die erstens die Bedingungen schafft, dass die Ruhe herrscht und der Verhandlungswille. Und zweitens, und ich denke nicht, dass die Grundlage sind die Märkte und so weiter, das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass die Grundlage des imperialen Totalaufbaus, das ist die Sicherung der Infrastruktur. Ja, aber der Markt braucht Infrastruktur. Er braucht sichere Seewege und Internet.
Darin bestehen, dass sie in ihren eigenen Diskursen diese Gewalt beschreiben, sodass sie sagen, dass diese Gewalt verschwunden ist und quasi von Geheimzirkeln aufrechterhalten wird. Also es gibt so etwas wie Agenten der Rule of Law im Inneren und die militärischen Strategen sozusagen treten mit dem, was sie mit der Aufrechterhaltung dieser sozusagen mit der Bereithaltung dieser absoluten ursprünglichen Gewalt treten sie gewissermaßen in den Hintergrund, um dann Raum für diesen Markt zu schaffen.
Ich glaube nicht, dass es absichtlich ist. Ich glaube, dass es strukturell der Fall ist. Man in dem Augenblick, in dem diese Anwendung der absoluten Gewalt stattgefunden hat, wird diese Gewalt tatsächlich überflüssig und sozusagen verschwindet. Das ist wahr. Man erinnert sich zum Beispiel an diese idiotischen Diskussionen über die absolute Freiheit des Internets und neue Internet-Community und so weiter. Idiotisch insofern, dass es ganz klar ist, dass genau die Seewege, Internetwege, können nur durch die Militär, durch das Militär gesichert werden. Das sind sozusagen die Verbindungen, die militärisch sind und militärisch zu sichern sind. Das heißt, Internet war ein imperiales Unternehmen. Ja. Aber wo die nicht bedroht werden, entsteht die Illusion der Freiheit. Die Illusion der Freiheit, die von der Realität nicht zu unterscheiden ist. Wo sozusagen der schmittische Diskurs interessant zu sein scheint, ob zu Recht oder zu Unrecht ist, ist der Ausnahmefall. Das heißt, der Fall, wo plötzlich eine Gewalt auftaucht, die sozusagen diese Ordnung in Frage stellt. Und diese Fragestellung ist sehr radikal, weil wenn Gewalt erlaubt wird, sogar ein bisschen erlaubt wird, dann ist der Handel vorbei. Ja, okay. Das bedeutet dann, dass diese absolute Gewaltanwendung muss in einer verstärkten Form wiederholt werden. Und das erleben wir. Ja. Sozusagen der Ausnahmezustand ist Folge einer Provokation. Solange diese Ordnung nicht provoziert wird, ist auch nicht kriegerisch. Von sich aus entfaltet der Kapitalismus eigentlich keine imperialistische Aktivität. Von sich aus entwickelt es ist ein reaktives System in der Tat. Aber diese Reaktion fällt ziemlich heftig aus, ja? Weil das Ganze nur dann wirklich funktioniert, wenn diese gründende Gewalt, foundational violence, sich mit genügender Härte etabliert wird. Sonst gibt es ja Zweifel. Solange es Zweifel gibt, gibt es ja keine.
Und genau deshalb funktioniert das amerikanische Modell absolut nach dem Schmidtschen Paradigma, oder nicht?
In dem Sinne ja. In dem Sinne ja. Aber die Amerikaner sehen das nicht so. Oder sie sehen das so.
Ja, aber
so,
deshalb funktioniert es ja auch.
Deswegen nicht,
weil sie auch noch mit der Waffe der Ideologie kämpfen.
Ja.
Das
ja. Aber es ist, aber das ist Schmidt egal. Ob amerikanische. Ja, das ist Schmidt egal. Ob Amerika nach diesem Paradigma ist, das ist wichtig. Ja. Für Schmidt ist es wichtig, also Anliegen. Ja. Wie ist es mit der anderen? Das heißt, wie ist es nicht Amerikaner? Wie sollen die Nicht-Amerikaner reagieren? Sollen sie sich einfügen und integrieren in dieses liberale Modell? Oder sollen ihre Andersartigkeit verteidigen durch eine Erlangung politischer Souveränität? Es ist nicht einmal nötig, eine Gewaltanwendung tatsächlich sozusagen durchzuführen. Es genügt, die Souveränitätsbedingungen herzustellen. Und er plädiert sicherlich unterschwellig ist eine massive Schrift und keine nur beschreibende, er plädiert unterschwellig für die Einführung dieser Geschichte. Er plädiert für die Einführung einer Möglichkeit, durch die Souveränität sich abzugrenzen und das Ganze in eine andere Dimension zu überführen. Ja, was Bin Laden auch gemacht hat. Nur Bin Laden hat es gemacht auf einer für Schmidt problematische Art und Weise. Weil die wichtigste Bedingung einer zivilisierten Kriegsführung nicht erfüllt hat. Er hat nicht das Recht und Macht und Souveränität übernommen in einem Land. Also,
im Grunde zeigt Bin Laden ja auch nur diese Grenze an, oder?
Ja.
Also er macht sozusagen diesen Ideologieschirm, der drumherum gelegen hat, als sozusagen so eine Extrawaffe oder so, dass man überhaupt nicht erkennt, dass es diese Feindschaftsgrenze gibt. Mhm. Er ist sichtbar in dem her.
Er macht das sichtbar.
Das ist die Provokation. Mhm.
Das ist die Provokation.
Oder er macht Amerika offen, dass überhaupt wieder Provokationen stattfinden können. Also weil man sozusagen, auch Amerika wieder sozusagen als Feind neu bestimmen kann und nicht mehr als das Eigene oder als das Gute erkennt, sondern jetzt wird es wieder möglich zu provozieren. Und
Provokation ist immer möglich. Die Provokation will ja nur, das ist zur Manifestation der immer schon vorhandenen Gewalt kommt. Oder so ist es auch. Also genau wie die RAF in Deutschland behauptet hat.
Ja, aber man muss auf die Idee kommen. Also wie die RAF zum Beispiel. Du musst den Feind bestimmen und dafür gibt es erstmal keinen Grund. Aber indem sozusagen einer sich traut, auch wenn er es unter falschen Bedingungen macht, zeigt er sozusagen die Struktur an und zeigt, da ist auch etwas anderes, was anzubrechen ist.
Ja, aber das ist das schmittische Problem. Ja? Das heißt, wenn wir sagen, und zu Recht, dass die liberale Demokratie, amerikanische, liberale Demokratie generell und amerikanische Prägung speziell, rein reaktiv ist. Das heißt, muss angegriffen werden, um zu reagieren, greift es selbst nicht an. Ja? Dann wer ist derjenige, der angreift? Ist der Verbrecher oder Feind? Wenn man sagt, er bricht einen Frieden, dann ist er ein Verbrecher. Ja? Muss auch bestraft werden. Durch die Polizei. Wenn man sagt, er ist nicht ein Verbrecher, sondern ein Feind, dann muss gezeigt werden, wo die souveräne Instanz sich befindet, im Namen der er operiert. Nur wenn sozusagen diese souveräne Instanz angezeigt wird, dann ist er kein Verbrecher, sondern Feind. Und früher hat, und Schmidt hat gesagt, früher war es kein Problem zu unterscheiden. Ja? Jetzt ist es zu einem Problem geworden. Wir wissen nicht, ist er Verbrecher oder ist er ein Feind, weil die Instanz der Souveränität, von der aus er agiert, bleibt unklar. Ja, es ist unklar, wo die Souveränität liegt für Ben Laden.
Aber andererseits funktioniert auch die Provokation quasi so, dass sie in einem so diffusen Zustand, also sie bedienen in einem diffusen Zustand und in dem Moment, in dem die Provokation statt hat, fangen auf einmal an, sich diese souveränen Strukturen herauszukristallisieren, wie man jetzt zum Beispiel sieht, also Amerika ist ein viel eindeutiger, kontrolliertes Feindbild geworden, sozusagen nach dem 9.11., als es je zuvor war, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass die globale Terrorismus nach wie vor diffus ist und eben kein souveränes Gebilde. Ja.
Eben, das ist aber das Problem. Mit Amerika ist es schon klarer. Amerika ist bis zu einem gewissen Grad ein traditioneller Staat des 18., 17., 18. Jahrhunderts. Da sind die ganzen Souveränitätsbedingungen schon sozusagen geschichtlich vorhanden. Das Problem ist, dass die neuen Bewegungen, die jetzt entstehen, sich wiederum als unfähig zeigen, so etwas wie eine Souveränität überhaupt herzustellen. Auch wenn man zum Beispiel sagt Islam, ja, das ist immer ein leeres Wort, ja, weil Islam ist selbst gespalten, es gibt ja diese Richtungen und jene Richtungen, es gibt überhaupt keiner, es gibt auch proamerikanischer Islam, es gibt alles mögliche. Ja. Das im Grunde nicht wissen, ja, wo diese Souveränität sich überhaupt befindet. Ja, und das ist das Zykische. Ja,
das hängt doch von der Frage ab, aus welcher Perspektive wir sprechen. Wenn wir über Amerika sprechen, wissen wir wohl, wo das souverän ist, und Bush ist so clever zu sagen, er bricht einen Frieden und macht ihn zum Verbrecher. De facto ist er aber ein Feind, ja. Weil sozusagen alles, was außerhalb der realen Grenzen anzutreffen ist, sozusagen Feindschaft ist, in dem Sinne, dass sich die Souveränität Amerikas gerade über diese Bestimmungen definiert.
Sie sagen, er ist de facto ein Feind. Aber de facto ein Feind in welchem Sinne? Er ist zum Beispiel, man muss das wirklich, ja, wir sprechen sozusagen um eine komplizierte Einheit des Politischen und Juristischen. Bin Laden ist ein Bürger Saudi-Arabiens. Okay? Er ist ein Bürger Saudi-Arabiens. Als Bürger Saudi-Arabiens ist er nicht ein Feind der Vereinigten Staaten, weil Saudi-Arabien ist ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. Okay? Saudi-Arabien als Verbündeter der Vereinigten Staaten betrachtet Bin Laden wiederum nicht als Feind, sondern als Verbrechen. Insofern kann auch juristisch gesehen, können die Vereinigten Staaten auch als Verbrecher anschauen.
Aber es ist egal, wer auch der Freund ist, ist sozusagen schon der Feind, weil es sozusagen diese Bestimmung des anderen voraussetzt. Also auch wenn Amerika sozusagen Freunde bestimmt, Derivat ist gezeigt in Politik der Freundschaft. Ja. Auch wenn man sozusagen einen Freund bestimmt, entsteht sozusagen sofort die Möglichkeit des Feindes, weil er sich in bestimmten Situationen einfach gegen einen wenden kann. Auch der Freund ist der andere, der ihm alles wegnimmt im Notfall.
Ja gut, wenn wir Derrida sagt, dass die Brüderlichkeit, ja, sozusagen, ist die Wiege der Feindschaft, ja. Weil mein Feind ist, ist mein Bruder. Ja? Das ist der Kain und Abel. Ja? Das heißt, sozusagen über Freund-Feind-Verhältnis in seiner Politik der Freundschaft sagt er, jenseits dieser Freund-Feind-Unterscheidung von Carl Schmitt gibt es auch Brüderlichkeit. Ja? Und Brüderlichkeit ist das Schlimmste, ja, sozusagen, was man sich vorstellen kann. Aber ist der Bin Laden Bruder bis zu einem gewissen Grad. Also der Vater von heutigen Bush, der Bush Ältere, hat eine gemeinsame Firma mit dem Vater von Bin Laden. Und Bin Laden selbst hat mit Amerikanern gearbeitet in Afghanistan sozusagen, so ein ganzes Training, also diese Lager sind amerikanische Lager ursprünglich gewesen. Wir haben sicherlich alle diese Konstellationen. Diese Konstellationen sind nur, also wie gesagt, man kann nicht leugnen, dass es ein gewisses Problem gibt. Ein Problem gibt schlicht und einfach darin, dass man in der Tat, wie Schmitt beschreibt, auf der einen Seite mit einer Trennung der Menschheit zu tun hat, mit einer Spaltung zu tun hat. Auf der anderen Seite keine Möglichkeit gibt, keine Sprache gibt, keine Sprache hat, um diese Spaltung als Spaltung zu beschreiben. Man kann nicht sagen, wer ist gegen wen. Ja? Man konnte sagen zum Beispiel, damals Deutschland gegen Frankreich oder Amerika gegen die Sowjetunion, oder, ja, das war klar, das war jemand gegen jemand. Kann man sagen, Amerika gegen Islam? Nein. Kann man sagen, Islam gegen Amerika? Nein. Kann man sagen, Afghanistan oder Irak gegen Amerika? Nein. Kann man, ja, es gibt Krieg, ja, das ist so, wenn, es gibt Krieg, aber man weiß nicht, wen gegen wen, ja, man hat keine Sprache, um die Akteure dieses Krieg überhaupt zu benennen. Wenn man sagt, Amerika zum Beispiel sogar, ist es schon eine Unterstellung. Weil sicherlich die Amerikaner haben auch echte Verbündete, ja, überall in der Welt, viele, die sich damit identifizieren. Es gibt, wir haben Situation eines Konflikts und keine Sprache, die erstens passenden Namen für die Kombattanten enthält und zweitens den Status dieser Kombattanten beschreibt. Sind sie Verbrecher, sind sie Terroristen, sind sie Kombattanten, sind sie Gegner, sind sie Feinde, sind sie Brüder, was sind sie überhaupt?
Aber Sie sagen, in der Progression ist es, dass sozusagen das vorher, wenn in der Euphorien des Marktes und so, diese ganzen noch sehr viel fließender waren, dass diese eine einzige, diese einen Progression sozusagen jedenfalls auf der einen Seite sind doch diese, hat sich dieses diffuse Nichts sehr stark konturiert innerhalb von kurzer Zeit.
Also ja, konturiert, aber wie?
Naja, also sozusagen zwar gegen sowas, gegen eine diffuse Macht wie den Islam oder den internationalen Terrorismus oder so, aber auf der anderen Seite sozusagen ist Amerika als solches doch, also die Kultur von Amerika sozusagen ist doch irgendwie bekannt geworden.
Kultur von Amerika, ja.
Und aber das ist auch das Problem. Ja, also sozusagen es gibt die eine Seite der Grenze, ist irgendwie bestimmt.
Ja, aber wir haben eine Rückkehr, übrigens, das ist auch ein Thema von Schmid. Er hat sich doch als politischen Theologen bezeichnet. Ja. Und er sagt immer, dass sozusagen, er ist insofern theologisch, weil sein Bild, sein Menschenbild ist theologisch. Und Menschenbild theologisch bedeutet, der Mensch ist schlecht, ja, weil befleckt und bestimmt durch die Erbsünde. Ja, nicht wahr? Also, anti-theologische, wie man sagt, auch anarchistische und so weiter Auffassung ist, dass der Mensch ist gut und theologische Auffassung ist, der Mensch ist schlecht. Es ist ein riskantes, kriminelles Wesen. Ja, wie man sagt. Das ist eine absolut nietzscheanische Bestimmung. In diesem Sinne, Nietzsche ist auch Theologe. Wenn man diesen theologischen Modell führt, dann würde ich Folgendes sagen. Und das auf eine unheimliche Art und Weise, dass, oder auf eine durchsichtige Art und Weise, bestätigt das die Rede von Bush, ja, nicht wahr, über den Kampf zwischen Guten und Bösen. Ja. Dieser Kampf kann nur beschrieben werden als Kampf unter Guten und Bösen. Ja. Inwiefern? Was ist die theologische Bestimmung des Guten? Das Gute ist eins. Ja. Was ist die theologische Bestimmung des Bösen? Die Bösen sind viele. Und wo das Gute mit sich selbst identisch ist, ist das Böse mit sich selbst nicht identisch. Ja. Das Nicht-Identische ist das Böse, das Duale. Ja. Das Duale, das Diabolische, das heißt in sich selbst gespalten. Und so können wir sagen, es gibt Amerika als das Gute schlicht und einfach in dem Sinne, dass es das eine ist. Ja, es gibt sonst nichts. Und auf der anderen Seite, es gibt das Böse, das sind Nordkorea, ja, Nordkorea und Iran, das und jenes. Was zeichnen sie alle aus? Dass sie in sich selbst keine Einheit bilden. Ja, die sind nur ein sozusagen nur in Bezug auf das Gute sind sie böse. Ja? So wie die Dämonen an sich eigentlich miteinander auch kaum eine Freundschaft entwickeln. Ja? Und zwischen Nordkorea und Bin Laden und so, gibt es überhaupt nichts Gemeinsames. Ja? Das, was sie gemeinsam macht, ist ihr Verhältnis zum Einen. Wir haben also das Eine und das Viele. Das ist wie sozusagen in klassischer Metaphysik oder in klassischen Theologien, fast platonisch, ja, wo man sagt, dass das Böse immer als Vieles auftritt, Dämonen ist immer viele Dämonen und das Gute immer das Eine. Ja. Und in diesem Sinne, wir können sagen, dass wir eine Politik haben, in der das Eine und Vieles sozusagen im Krieg miteinander, also sagen wir Identität und Differenz, ja, wenn man will, ja, im Krieg gegeneinander stehen. Es ist fast eine neue Theologie, die daraus entsteht. Nicht zufällig leben wir in so einer theologisch geprägten Welt, ja, auch die dieses Kurs ist so tief theologisch geprägt.
Ich habe eine Frage. Hat Schmidt da vielleicht irgendwie mal auf Bezug genommen oder hat er mal diesen Begriff des Instinktiven vielleicht auch in Bezug auf das
Nee, niemals. Nein, niemals.
Nee. Aber kann man das sagen, dass dem vielleicht auch was Instinktives an?
Ja.
Gerade in Bezug auf Gespaltenheit, Identität, Identifikation mit Territorium?
Nee, ich denke, dass, ja, das Instinktive kommt dort zustande, obwohl es nicht angesprochen wird, ja, aber irgendwie sozusagen unterschwellig, ja, schwimmt er mit, wo er spricht über die seinsmäßige Lebensweise, ja, und diese, und sagt, dass diese seinsmäßige Lebensweise keine durch bestimmte Prinzipien oder Ordnungen, explizite Ordnungen oder Formen geleitet wird, ja, dann fragt man sich, wie. Und die Antwort ist so etwas wie instinktiv. Ja? Das ist eine, das ist sozusagen eine nicht ganz durchreflektierte Lebensform. Das kann man sagen, das kann man, Nietzsche würde sagen, die ist dann die instinktive Lebensform. Ja? Also in diesem Sinne gibt es sicherlich so eine Zone, wo das Instinktive, ja, das eigentlich... Nee, das ist nicht gespalten, sondern die Frage ist, wie man mit diesem instinktiven Leben